Toll, dass ihr gekommen seid. Freut mich. Bei dem schönen Wetter habt ihr euch aufgemacht. Wir haben die Heizung ein bisschen angemacht. Ich hoffe, es ist euch nicht kalt. Wenn es euch zu kalt ist, dann gebt uns Bescheid. Ich möchte euch heute am Anfang der Predigt mal vier Menschen vorstellen. Als erstes Jana. Jana ist vor 9 Jahren Christ geworden und war von Anfang an begeistert vom Gebet. Ganz persönlich mit Gott reden, das war ihr vorher fremd. Und seit sie ihr Ja zu Jesus gesprochen hat, ist das anders. Sie ist begeistert. Sie darf direkt mit Gott reden. Unglaublich. Und sie betet gerne, sie betet oft, sie betet viel. Jeden Morgen 20 bis 30 Minuten, manchmal auch noch länger für Freunde, für Bekannte, für die Gemeinde, für viele Anliegen. Und oftmals muss sie sich vom Gebet wegreißen. Da ist Markus. Markus ist grundsätzlich vom Gebet überzeugt. Mindestens 3 krasse Erfahrungen könnte er erzählen, wie er erlebt hat, dass Gott durch Gebet wirklich eingegriffen hat. Im Leben von Markus gibt es Zeiten, in denen er viel und auch intensiv betet. Aber dann gibt es auch die anderen Zeiten. Da muss er sich zum Gebet aufraffen. Er betet dann nur kurz und hat wenig Lust zum Beten. Beten schmeckt dann für ihn so wie Wellpappe. Markus würde das gerne ändern. Aber leider kennt er dieses Auf und Ab im Gebetsleben schon sehr lange. Der ist zur Markus? Irgendwie geht das alles nicht? Okay, na, vielleicht müssen wir die Folien einfach lassen. Ihr hört zu, okay? Ja, stellt euch mal die Leute so vor. Da ist Sabine. Sie findet das mit dem Gebet einerseits schon gut und wichtig, aber sie macht sich da keinen Stress. Manchmal hat sie Lust zum Beten, vor allem im Gottesdienst. Meist hat sie dazu wenig Lust und andere Sachen sind ihr wichtiger. Das findet sie normal und okay, mit einer kleinen Ausnahme. Wenn sie Probleme hat, dann betet sie intensiv. So war es im letzten Jahr, als ihr Sohn erkrankte. Und dann hatte sie doch ein wenig ein schlechtes Gewissen, dass sie vor allem dann betet, wenn sie von Gott etwas braucht. Und da ist Dieter. Er betet ungern und ehrlich gesagt hat er dazu gar keinen Draht. Was soll er da schon sagen? Ist dieser Gott nicht viel zu groß und seine Anliegen viel zu unbedeutend? Außerdem findet er das seltsam bis scheinheilig, wenn so fromme Leute salbungsvolle und oftmals seltsame Worte beten. Das ist auch der Grund, warum er in keinen Hauskreis geht. Das gemeinsame Gebet stört ihn. Ein Vater unser, das muss wohl reichen. Mit wem würdest du dich identifizieren? Wer dieser 4 Personen ist dir am nächsten? Gebet. Grundsätzlich sind sich die meisten Christen ja darüber einig, dass das zum Glauben dazugehört und wichtig ist. Aber in der Praxis finden sich die meisten irgendwo zwischen Markus und Sabine. Jawohl, es ist wichtig, aber dann fällt es einem schwer. Am besten, man macht sich keinen Stress damit. Dumm nur, dass viele Christen ein schlechtes Gewissen haben, wenn es um das Thema Gebet geht. Einfache Frage, heute Morgen an dich. Betest du genug? Blöde Frage, oder? Irgendwie unangenehm. Der Bibeltext, den wir lesen, beschäftigt sich mit dem Thema Gebet. Achtet einmal darauf, wie oft Paulus den Kolossern ein schlechtes Gewissen beim Thema Gebet macht. Ich lese und bin gespannt, ob ihr es... Irgendwie mag der Beamer die Bibel lieber als meine Folien. Das ist schön. Kolosser Kapitel 4. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um mich steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisung enthalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch, für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige nicht den Auftrag, den du als Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Ein erster Gedanke. Bleibt dran. Habt ihr aufgepasst? Wie oft fragt Paulus eigentlich, betet ihr genug? Eigentlich gar nicht, oder? Und doch könnte man es schon so herauslesen. Seid beharrlich im Gebet, wacht in ihm mit Danksagung, betet mit Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Will er uns damit doch ein schlechtes Gewissen machen? Ist es vielleicht eine versteckte Frage? Habt ihr Ausdauer? Seid ihr dabei nachzulassen? So könnte man es verstehen. Und dann ein schlechtes Gewissen machen und sagen, tja, vermutlich betest du doch zu wenig. Wahrscheinlich hast du zu wenig Ausdauer. Ich bin mir ziemlich sicher, was dann passieren wird. Einige schalten gleich ab und werden in ihrer Einstellung bestätigt, Gebet ist irgendwie nervig, viel zu anstrengend. Andere werden sich bemühen und versuchen, ihr schlechtes Gewissen damit zu beruhigen. Sie werden sich am Riemen reißen, eine Zeit lang mehr beten, dann lässt das nach und am Ende hat es in beiden Fällen das Gegenteil bewirkt. Seid beharrlich im Gebet. betet mit Ausdauer. Was will Paulus damit sagen? Er hat ja die Leute in Kolossee gekannt und er war ein ehrlicher Mensch. Ich denke, er sagt damit, Leute, mir ist das bewusst, dass es nicht leicht ist, am Gebet dran zu bleiben. Ich weiß, dass ihr viel Arbeit habt, dass ihr abends oft müde und K.O. seid, dass ihr am Morgen noch viel zu müde seid. Ich kenne das alles. Ich weiß auch, dass ihr manchmal keine Lust habt zum Beten. Dass ihr dann anfangt und nach den ersten Sätzen müde werdet. Dennoch will ich euch sagen, bleibt dran. Sagt nicht irgendwann, das ist mir zu schwer. Das lasse ich jetzt bleiben. Bleibt dran am Gebet. Das ist auch das Erste, was ich euch sagen will. Der erste Punkt der Predigt. Auch wenn es dir immer wieder einmal schwerfällt. Wenn du dich aufraffen musst. Wenn du vielleicht schon seit längerer Zeit wenig aktiv im Gebet warst. Werf die Flinte nicht ins Korn. Gib dich nicht damit zufrieden, dass dein Gebetsleben immer, immer weniger wird. Vielleicht nur noch tröpfelt. Bleib dran und versuche immer wieder neu, ein regelmäßiges Gebetsleben zu pflegen. Ein zweiter Gedanke. Das unglaubliche Angebot. Warum ist das wohl so schwer mit dem Gebet? Halten wir den Ball einmal ganz flach. Frage. Auf welche Gespräche in deinem Leben hast du wenig Lust? Jetzt bin ich gespannt, ob die Folie geht. Auf Kritikgespräche mit dem Vorgesetzten, mit dem Chef und dem Lehrer. Auf Streitgespräche mit Ehepartnern, Kindern oder Eltern. Auf langweilige Gespräche mit langweiligen Leuten. Auf anstrengende Gespräche mit Selbstdarstellern. Auf Gespräche mit dominanten Personen, die immer Recht haben. Auf Gespräche mit lieblosen und nörglerischen Menschen. Auf Gespräche mit Menschen, die immer Stress machen und nicht zuhören können. Und dann gibt es sicherlich noch viel, viel mehr. Es gibt eine Menge Gespräche, auf die wir verständlicherweise keine Lust haben. Und wie ist das jetzt mit Gott? Welche dieser Merkmale treffen eigentlich auf das Gespräch mit Gott zu? Wenn du an das Gespräch mit Gott denkst, wo würdest du einen Haken dahinter machen? Neben diesen negativen Gesprächen gibt es auch das andere. Gespräche, Beziehungen, auf die wir uns freuen. Gespräche mit lieben, angenehmen, positiven Personen. Gespräche mit Menschen, die uns ermutigen. Du gehst hinterher raus und sagst, ja! Oder wie mein Freund Bernd Engel immer sagt, tschakka! Gespräche mit kompetenten Menschen, die guten Rat geben können. Gespräche mit einflussreichen Leuten, die sich für uns einsetzen. Interessante Gespräche über wichtige Themen. Gespräche mit Menschen, die gut zuhören und verstehen können. Gespräche mit dem einen Menschen, in den wir verliebt sind und der hoffentlich in uns verliebt ist. Welche dieser Merkmale treffen auf das Gespräch mit Gott zu? Wenn du im Blick auf Gott ziemlich oft bei der linken Spalte und wenig Haken bei der rechten setzen würdest, dann ist klar, dass du wenig Lust auf das Gespräch mit Gott hast. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Bild von Gott an der Bibel, an Gottes Wort ausrichten. Diesen Gott hat Paulus den Kolossern ja vorher vor Augen gemalt. Er hat ihnen gesagt, wer dieser Gott ist. Er hat uns auch gesagt, wie diese Beziehung zu ihm aussieht. Paulus sagt von ihm, er hat uns auserwählt. Dieser Gott liebt uns, er liebt dich. Er hat uns vergeben, obwohl wir das nicht verdient haben. Er ist stärker als alle Mächte, die gegen uns sind. Und er ist auf deiner Seite. Er setzt sich für dich ein. Er führt uns nicht in die Enge, sondern er führt uns in die Weite, in die Freiheit des Lebens. Unser Leben ist bei ihm, bei Gott in Sicherheit. Er ermutigt uns und er befähigt uns zu einem liebevollen Leben. Wenn Paulus hier sagt, bleib dran im Gebet, dann müssen wir das mithören, dann müssen wir das mitlesen. Das hat er den Kolossern geschrieben. Diesen Gott hat er ihnen vor Augen gemalt. Darum geht es. Und dann ist klar, eigentlich müssten wir doch darauf brennen, mit diesem Gott zu reden. Was könnte es Besseres geben, als mit solch einer Person ins Gespräch zu kommen? Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich meine Töchter einmal gefragt, welche Person in dieser Welt, wenn du mit ihr reden könntest, würde dich interessieren? Sie sagten, Barack Obama, Xavier Naidoo. Fände ich auch interessant. Mir ist dann noch Josef Ratzinger eingefallen. Als ich sein Jesusbuch gelesen habe, kam mir oft der Gedanke, mit ihm möchte ich gerne einmal reden. Ich würde ihn fragen, wie kommst du als katholischer Papst dazu, Jesus so groß zu machen? Hätte mich interessiert. Aber wisst ihr, das wird nie kommen. Mit wem würdest du dich gerne einmal unterhalten? Die Politikinteressierten vielleicht mit Angela Merkel. Die Geschäftsleute vielleicht einmal mit Bill Gates. Die Sportler vielleicht mit Lionel Messi oder Usain Bolt. Aber wisst ihr, das wird nie passieren. Keiner dieser Leute wird sich für dich Zeit nehmen. Aber jetzt kommt der Hammer. Der Herr zwischen Himmel und Erde. Der Schöpfer des ganzen Universums, der Chef über alle Chefs, der Mächtige, vor dem alle Machthaber zittern müssen, der Arzt über alle Ärzte, die Liebe in Person und der beste Personaltrainer, den du dir nur denken kannst, er hat für dich Zeit. Er ist bereit, mit dir zu reden. Und er wird dir zuhören, was du ihm zu sagen hast. Ist das nicht total unglaublich? Und jetzt frage ich noch einmal, warum ist es dennoch oft so, dass wir wenig Lust zum Beten haben? Ein dritter Gedanke, woher kommt diese Gebetsunlust? Ich vermute folgende Ursachen. Weil wir noch immer denken, dass wir Gott etwas leisten müssen. Und dann haben wir keine Lust, mit Gott zu reden, weil wir Angst davor haben, dass er ja doch wieder unzufrieden mit uns ist. Irgendwie fehlt hier ein Pfeil, denkt euch das einfach. Oh. Weil es uns oft nicht bewusst ist, wer er eigentlich ist. Dass er uns Gesprächszeit einräumt. Wir haben uns einfach daran gewöhnt. Oder wir haben es noch nie verstanden, welches Privileg es ist, mit diesem Gott zu reden. Und weil wir oft so beschäftigt sind. Weil uns oft die Dinge dieser Welt dann doch wieder wichtiger werden. Und ich will euch sagen, ich kenne das alles drei. Kennst du das auch? Hey, wenn das bei dir so ist, lass dich heute von Paulus ermutigen. Bleib dran. Lass dich immer wieder herausfordern zum Gebet. Dann aber gibt es noch eine vierte Ursache für diese Lustlosigkeit. Einer will es nicht. Der Teufel will ganz und gar nicht, dass du mit Gott ins Gespräch kommst. Er hat davor Angst, weil er weiß, was das in deinem Leben bewirken wird. Und das will er nicht. Wenn wir im engen Gespräch mit Gott bleiben, werden wir Stück für Stück erkennen, was Gott mit uns vorhat. Wir werden Kraft und Mut bekommen, den nächsten wichtigen Schritt in unserem Leben zu gehen. Wir werden mehr und mehr der Mensch werden, den Gott eigentlich gedacht hat. Und was würde sich dann alles in deinem Leben verändern? In deinem Leben und im Umkreis deines Lebens. Und das will der Teufel nicht. Und deshalb, sei dir ganz sicher, wenn du anfängst, mit Gott zu reden, dann gibt er Sperrfeuer. Wenn du anfängst, die Hände zu schließen, dann kommen diese Befehle. Und dann schickt er 1000 Dämonen, dass du bloß nicht ins Gespräch mit Gott kommst. Kennst du das? Du fängst an, mit Gott zu reden und dann wirst du müde. Oh, ich kenne das. Ich sitze im Büro, ich will mit Gott reden. Würde ich jetzt das Internet aufmachen, würde ich jetzt im Kicker lesen, wen der Club vielleicht gerade verpflichten will, dann wäre ich hellwach, aber wenn ich die Hände falte, werde ich auf einmal wahnsinnig müde. Kennst du das? Sperrfeuer. Und dann fängst du an zu reden und deine Gedanken schweifen ab. Und dann fällt dir ein, oh, ich muss noch unbedingt XY anrufen. Und wenn ich das jetzt nicht mache, und überhaupt, ich habe vergessen. Und dann kommen 1000 andere Gedanken. Und vielleicht hast du den gleichen Trick wie ich, dann nehme ich einen Notizzettel und schreibe mir die Sachen auf. Und dann fange ich an zu beten und dann klingelt das Telefon. Sperrfeuer, das ist ganz normal. Lass dich von Paulus ermutigen, bleib dran im Gespräch mit Gott, übe es ein, stille vor Gott zu werden. Mit Gott über dein Leben zu reden. Es gibt nichts, was wichtiger ist für dich, für dein Leben, als die Beziehung mit Gott. Wir pflegen sie im Gebet. Am Ende will ich dir noch 2 Tipps geben für das Gebet. 2 Tipps unter vielen Tipps, aber die stecken hier im Text. Und heute einmal nur diese beiden. Das erste, vielleicht ein seltsamer Tipp, aber ich glaube, der ist wichtig. Nicht zu viel Nabelschau. Ich komme ja in manche Hauskreise und ich kenne das auch im eigenen Gebet. Ganz oft geht es da immer um ein Anliegen. Ich, mir, meine, mich. Gut, auch Paulus lässt die Gemeinde wissen, wie es um ihn steht. Und ja, Gott hat Interesse an dir. Er möchte ja wissen, wie es dir geht, was dich bewegt. Du darfst ihm das alles sagen, sagen, was du dir wünschst, welche Sorgen du hast. Aber wenn du dabei stehen bleibst, dann wird dein Gebetsleben bald ermüden. Der Text zeigt uns hier etwas Wichtiges. Paulus redet gar nicht so sehr von sich. Er hat den Mut, über sich hinweg auf andere zu sehen. Und damit bekommt sein Gebet eine neue Dimension. Sein Gebet wird jetzt ein priesterlicher Dienst. Im Text wird deutlich, an wie viele Leute er denkt. Deshalb habe ich auch bewusst den ganzen Text gelesen. Er sorgt sich für sie. Er betet für sie. Und offensichtlich hat das auch seine Mitarbeiter irgendwie beeindruckt. Es hat sie geprägt. Da heißt es dann im Text, weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistig reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Habt den Mut im Gebet, nicht nur an dich zu denken. Fang an, für Menschen und Projekte zu beten. Und dann achte einmal darauf, was passieren wird. Und ganz sicher, du wirst Erfahrungen machen. Du wirst erleben, dieser Gott ist lebendig. Klar ist, Gott ist kein Automat. Oben Gebet rein, unten kommt die Erhörung raus. Manchmal müssen wir mit viel Geduld für eine Sache beten. Manches Mal wird uns dann über dem Beten bewusst, dass Gott für diese Sache vielleicht einen anderen Plan hat. Aber auch da hilft uns das beständige Gebet, dass wir über dem Beten, über dem Gespräch mit Gott merken, okay Gott, du hast hier etwas anderes vor. dann will ich damit auch Frieden haben. Für wen? Für welche Situation solltest du in nächster Zeit beständig beten? Ein zweiter Tipp. Beten mit weitem Horizont und großer Erwartung. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Es ist ein guter erster Schritt, wenn wir anfangen, von uns einmal wegzusehen und für andere zu beten. Doch noch mehr Weite und noch attraktiver wird unser Gebet, wenn wir anfangen zu fragen: Gott, wo bist du in dieser Welt gerade aktiv? Wo bist du am Wirken? Und wo möchtest du mich in dein Wirken mit hineinnehmen? Das ist ja einerseits irgendwie ein seltsamer Gedanke, was Paulus hier ausspricht. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Ich möchte sagen, hey Paulus, müssen wir dafür beten? Das will doch Gott ohnehin. Ganz sicher will Gott das. Aber wenn wir anfangen, mit Gott darüber zu reden, passiert etwas Großartiges. Dann fängt unser Herz an, mit Gottes Herzen zu schlagen. Und so kann Gott uns die Augen öffnen für das, was er, was Gott in dieser Welt tut. Gott kann uns zeigen, wo er am Wirken ist. Er kann uns zeigen, welche Türen auf sind und wo wir mit Gott etwas tun können. Und ebenfalls dürfen wir erkennen, wo Türen vielleicht verschlossen sind. Wo wir uns nicht oder zumindest im Moment nicht einsetzen müssen, weil Gott hier gerade keine Offenheit schenkt. Und ja, wir dürfen Gott aber auch bitten, dass er dann etwas ändert, dass er auch verschlossene Türen öffnet. Die Gideon-Gruppe im Aischgrund wollte seit einigen Jahren hier in den Schulen im Aischgrund Bibeln verteilen. Sie durften in viele Schulen, aber in eine Schule sind sie nicht hineingekommen. Das war solch eine verschlossene Tür. Sie haben sich nicht so sehr verrückt gemacht, aber sie haben dafür gebetet. Und vor einiger Zeit sagt Günter Wawroschek, jetzt dürfen wir in diese Schule gehen. Das ist die Kraft des Gebetes. Gebet. Du, es ist leider normal, dass wir uns immer wieder neu dazu aufraffen müssen. Aber mach dir bewusst, welches Privileg es ist, dass du mit Gott reden darfst, ganz persönlich. Dass er sich für dich Zeit nimmt. Und bleib dran, es einzuüben. Jeden Tag eine Gebetszeit. Und wenn du dir von der Predigt nichts mitnimmst, dann nur diese eine Frage. Wann wirst du diese eine Gebetszeit heute haben, morgen haben und wie willst du es einüben? Bleib dran. Sag ihm, was dich bewegt. Rede mit ihm über Menschen und Situationen in deinem Leben. Und frage Gott, was er dir zeigen will, wo er am Arbeiten ist. Öffne im Gebet dein Herz vor Gott und komm im Gebet an Gottes Herz. Ich möchte beten. Danke, Vater, für dieses Privileg, dass du dir Zeit nimmst, dass du hörst, was wir dir sagen, dass dir nichts zu klein ist. Danke, dass du auch reden willst, dass du uns hinterfragst, dass du uns immer wieder zurückbringst auf deinen Weg, uns aufmerksam machst, uns ermutigst, uns Zuspruch gibst, dass du uns im Gebet ansprichst. Danke. Du weißt, wie uns das oft schwerfällt. Wir wollen dich bitten, dass du selber uns ermutigst, in der Beziehung zu dir zu bleiben, dass wir die Kraft des Gebetes nutzen. Amen.